Wie hören Sie denn gerade diese Folge Kein Grund zur Panik? Auf dem Handy? Und dabei machen Sie irgendwas anderes? Sport, Hausarbeit, sind unterwegs? Oder sitzen Sie am Second Screen, also an einem Tablet oder so, und surfen wild im Netz oder scrollen sich durch Ihren Social Media Feed? Ohne die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, würde ich diese Frage gar nicht so stellen. Nicht nur, weil Second Screen, also ein weiteres digitales Endgerät, überhaupt keinen Sinn machen würde und Social Media Feed schon mal gar nicht, sondern vor allem, weil es diesen Podcast gar nicht gäbe. Ohne die technischen Möglichkeiten könnten wir Kein Grund zur Panik gar nicht auf Ihre Ohren bringen. Ich könnte keine Gäste aufnehmen, die bequem von irgendwoher zugeschaltet sind. Also, was ein Glück, dass es das Netz gibt. Dass es super leistungsfähige Computer für unsere Hosentaschen gibt, dass wir in digitale Welten eintauchen können, die immer echter wirken. Ein Hoch auf die Digitalisierung. Aber im Bericht der BZGA aus dem August 2024 zur Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2023 gibt es eine eigene Rubrik zur Computerspiel- und Internetnutzung. Das Ergebnis, ganz platt ausgedrückt, alle zwischen 12 bis 17 sind quasi dauernd online. Und das ist nur eine Quelle. Aber ist das denn überhaupt ein Problem? Lässt sich daraus ein Suchtverhalten ableiten? Und sind Menschen mit ADHS, die erwiesenermaßen ein erhöhtes Risiko für Substanzmissbrauch haben, hier besonders gefährdet? Betrifft das nur Kinder und Jugendliche? Ich habe so viele Fragen. Und die werde ich in dieser Folge, zu der ich Sie aufs Herzlichste begrüße, alle stellen. An Dr. Christian Konkol, Chefarzt des Zentrums für Verhaltensmedizin und Psychosomatik der LWL-Klinik Warstein und an Dr. Alexander Gott-Golzarandi, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Universitätsklinik Köln. Hallo an Sie beide. Ich freue mich, Sie als Gast zu haben. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank, Herr Schiffbauer.
Ja, freuen uns.
Sie beide, Sie kennen sich sehr gut. Ich durfte Sie auch schon live in Action erleben im Kontext von ADHS-Impulsen. Das ist eine Fortbildungsveranstaltung für fachärztliche KollegInnen, psychotherapeutische KollegInnen. Da arbeiten Sie oft zusammen, machen Fortbildungen, Weiterbildungen zusammen. Und das Spannende und das Schöne finde ich dabei, Sie gucken nicht nur in Ihren Fachbereich, also Kinder- und Jugendmedizin, respektive Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Erwachsenenmedizin, diese beiden Label halte ich jetzt mal aufrecht, sondern Sie schauen auch ganz viel auf den Übergang und das, was dazwischen liegt, also die sogenannte Transition. Das mal so vorweg, weil das wird gleich noch eine Rolle spielen, diese Unterscheidung. Ich habe es gesagt, ich habe ganz viele Fragen zu diesem Überbegriff Mediensucht und vielleicht mal ganz vorne angefangen. Das ist ja ein großer Begriff. Was genau muss ich denn darunter verstehen? Also ist jemand, der jetzt dauernd daddelt, also irgendwie Gaming macht, genauso mediensüchtig wie jemand anderes, der jetzt Doomscrolling, also sich bei Social Media in seinem Feed verliert und gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht?
Christian, du bist von uns der Daddler.
Ja, tatsächlich bin ich das. Ja, das stimmt. Also ja und nein. Ne? Einerseits liegt keine stoffgebundene Abhängigkeit im engeren Sinne vor. Mhm. Wenn wir meinetwegen so ein Gaming-Disorder haben oder jemanden haben, der sich in Social Media verliert. Weil Bestandteil unseres Workshops auch, dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Von den stofflich gebundenen, also stoffgebundenen Abhängigkeiten und den nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten. Und spannenderweise für mich ist es so, dass die Ähnlichkeiten zunehmen, je mehr wir uns Richtung Gaming bewegen. Das ist im Moment mein Eindruck, Alex. Da haben wir uns noch nicht drüber ausgetauscht. Kurz und gut, es gibt Gemeinsamkeiten, das sind nicht wenige Gemeinsamkeiten und die bewegen sich nicht nur im Kinder-Jugendalter, sondern auch im jungen Erwachsenenalter, mindestens. Mhm.
Mhm. Ich würde sagen, die Mediensucht ist ja noch nicht richtig in den Diagnosesystemen verankert. Mhm. Aber es gibt Einigkeit darüber, dass dazu natürlich Videospiele gehören, aber auch zum Beispiel Leute, die ständig Files runterladen. Das gibt es auch. Die können gar nicht mehr aufhören. Die laden ständig irgendwas runter. Oder Leute, die stundenlang Wikipedia lesen. Da gibt es Menschen, die verlieren sich in Wikipedia. Kann man ja auch, ne? Ja. Und natürlich dann auch besonders Jugendliche oder junge Erwachsene, Social Media, YouTube, aber auch Instagram, TikTok jetzt, TikTok groß aufgeholt, ne? Ja. Also auch das gehört dazu. Und natürlich auch so eine Internet-Sexsucht. Auch das wäre etwas, was man unter Mediensucht einstimmen oder einklassifizieren kann. Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir neigen schnell dazu, alles, was mit Medien und lange Daddeln und sowas zu tun hat, auch zu verteufeln. Ja. Man muss ein bisschen unterscheiden, ist es ein Winterregentag und es ist meine gewählte Beschäftigung, jetzt irgendwie mal eine Stunde durch Insta, TikTok oder wie auch immer zu scrollen, ne? Mhm. Und dann bleibe ich vielleicht auch länger als eine Stunde dran, sondern anderthalb oder zwei Stunden so. Aber das ist okay, weil das ist irgendwie mein gemütlicher Sonntag, um das jetzt mal ein bisschen so als Stimmung auch klar zu machen. Oder ist es ein, ich kann gar nicht aufhören. Ne? Also ich kenne Leute, die gehen auf Toilette und sitzen eine Stunde auf Toilette und hören nicht mehr auf. Und irgendwann sagt der Chef, wo ist der eigentlich? Ja, der sitzt da hinten noch am Klo. So, und dann ist es wirklich auch ein Problem. Ne?
Kann ich nur unterstreichen, das ist wie bei jeder Droge. Es kommt auf die Dosis an. Ne?
Ja.
Ne, it's the dose that makes the poison. Also das ist am Ende des Tages so.
Ja,
also okay. Das ist ja überall so und das ist bei stofflich gebundenen Drogen so und auch bei digital.
Ich kenne Leute, die lesen Bücher, also ne, analog sozusagen, lesen die Literatur jede Sekunde, die sie können. Da kommt aber keiner von uns auf die Idee, das zu verteufeln und zu sagen, oh, du bist ja lesesüchtig. So, ne? Aber es ist auch ein exzessiver Umgang mit etwas.
Das heißt, und das haben Sie ja quasi jetzt gerade schon angedeutet, nur für mich nochmal zum Verstehen, das ist dann genauso pathologisch wie bei einem Substanzmissbrauch. Also ob ich, die Dosis macht das Gift, ich kann das Glas Rotwein genießen, das ist ja immer so ein kolportiertes Bild, was man da hat, so kann ich auch mal bei Regen die Stunde, 90 Minuten Scrolling, mich bei Wikipedia, was auch immer genießen. Das Problem ist, wenn es zwanghaft wird und ich es nicht mehr ohne kann. Ist das dann, jetzt mal ganz laienhaft gesagt, die Unterscheidung und dann ist es auch pathologisch?
Im Moment gibt es, wie gesagt, noch nicht so richtige festgelegte Kriterien, sondern man nimmt im Moment die stoffgebundenen Süchte und packt die mit dem pathologischen Glücksspiel so ein bisschen zusammen und sagt, naja, dann ist das irgendwie gerade Mediensucht. So. Mhm. Das ist aber eher eine Behelfssituation gerade, die sich mit dem ICD-11 auch verändern wird. Aber tatsächlich ist es so, also die stoffgebundenen Süchte würden ja bedeuten, ich habe eine Form von Craving, also ich muss immer mehr, ich brauche immer mehr von der Dosis, ich kann das überhaupt nicht mehr aufhören, ich bekomme Probleme im Berufs- und Sozialleben dadurch. Das wären so Kriterien, die dadurch entstehen und die haben viele Menschen, also jetzt komme ich ja aus der jugendlichen Sicht, ne? Viele Jugendliche, gerade dann auch verbunden mit einem ADHS, haben das Problem, dass sie zum Beispiel abends extreme Schwierigkeiten mit ihren Eltern bekommen, weil sie viel zu lange spielen. So, dass Jugendliche gerade in Pubertät von der Schule, die bis 16 Uhr oder so geht, kaputt nach Hause kommen, keinen Bock mehr auf soziale Kontakte haben, sich zurückziehen in eine Online-Welt, in der sie auch weiter soziale Kontakte haben. Aber es ist nicht dasselbe wie im realen Leben. Das muss man an der Stelle unterscheiden. Und sich da irgendwie dann auch regenerieren, kann ich total gut nachvollziehen. Obwohl ich nicht kein Gamer bin oder so. Aber ich kann das nachvollziehen. Aber wenn sie dann gar nicht mehr aufhören können und sich gar nicht regulieren können und so, dann wird's eine Schwierigkeit.
Jetzt haben Sie es gesagt, gerade beim ADHS, darüber haben wir im Podcast auch schon gesprochen, wir haben eine hohe Affinität von Betroffenen mit ADHS, eine höhere Suchtgefahr. Jetzt verstehe ich das, wenn wir über Substanzen sprechen. Also mir ist schon klar, dass wenn ich dauernd Dopamin brauche, eine Belohnung brauche, dass ich nach irgendwas Stofflichem suche, was mir das gibt. Und darüber habe ich ja auch schon im Podcast gesprochen, dass diese Ersatzdrogen sozusagen, die man dann nimmt, zwar das nicht helfen können, aber ich erlebe ja eine physiologische Wirkung der Substanz. Ist das denn bei den Medien vergleichbar? Weil hier hänge ich jetzt noch gedanklich, gibt mir quasi das Daddeln das Gleiche, als wenn ich, ich sag jetzt mal ganz platt, einen Joint rauche?
Ja, anders, aber vergleichbar. Mhm. Ne? Es gibt ganz klare Daten, dass man sagt, maßgeblich ist diese Suche nach Stimulation für ADHSler. Ne? Mhm. Also die suchen nach Stimulation und die bekommen sie in diesen Spielen sehr rasch. Also es gibt noch mehr Faktoren. Es gibt einen Faktor der Zeitblindheit kombiniert mit Hyperfokus. Und wenn sie sich mit Gamern beschäftigen, dann ist das so, die tauchen wirklich in eine eigene Welt ein, wie Sie schon gesagt haben. Und hyperfokussieren sich maximal auf die Spielsituation und verlieren jedes Zeitgefühl. Die priorisieren Dinge, die eigentlich keine Priorität im Leben draußen, außerhalb des Gamings, hätten. Vor dem Hintergrund ist das so, dass die dann tatsächlich maximale Ablenkung haben, maximalen Hyperfokus auf maximale Nebenbaustellen. Also schlechte Organisationsfähigkeit trifft Impulsivität, trifft Hyperfokus. Es ist schon wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Und das weitere Problem ist, dass die sofort die Belohnung bekommen. Also wirklich instant. Von daher gibt es schon Parallelen zwischen der digitalen Problematik und der stoffgebundenen Problematik in Bezug auf Sucht.
Vor allen Dingen bei ADHS-Betroffenen, ich finde, man muss das vielschichtiger sehen. Also es hat was mit Dopamin und Belohnung zu tun. Das ist genauso wie bei den stoffgebundenen Süchten. Es hat was mit die reale Welt, wo sie oft Schwierigkeiten erleben, auch ein bisschen zu verlassen, damit zu tun. Also sich in eine selbstgewählte virtuelle Welt zu flüchten und da auf einmal auch Anerkennung zu haben und vielleicht auch Erfolge zu haben, die sie in der realen Welt oft nicht haben. Das Problem bei gerade Kindern und Jugendlichen, die ein ADHS haben, ist ja, dass die in der Schule scheitern. Also all das, was Schule eigentlich von uns, von Kindern verlangt, ist für ein ADHS-Kind nicht gut zu leisten. Schule möchte brave Kinder, die aufpassen, die ruhig sind, still sitzen bleiben, ihre Aufgaben machen, am besten alles immer direkt parat haben und so weiter. Und das widerspricht einem ADHS-Kind in allen Punkten. So. Das heißt, die kriegen oft Rückmeldungen in der Schule, dass sie nicht ausreichend sind, nicht funktionieren und so weiter. Und dadurch sind die frustriert. Und auf einmal in der Gaming-Welt, weil da können ADHS-Betroffene sehr gut mit umgehen, diese ganzen Reize und so, ne? Wo vielleicht unser eins auch sagt, puh, das ist mir aber auch zu viel jetzt, oder ich finde das anstrengend, finden die total angenehm. Das finden die extrem stimulierend und kommen damit sehr gut klar und haben dann da auch Erfolge. Und die Erfolge wollen die natürlich weiter herstellen und immer wiederholen, klar.
Jetzt muss ich mal zwischenfragen, dass beim Gaming finde ich das total nachvollziehbar, weil ich bin in einer Aktion, ich tue was und diese Spiele sind ja wirklich immersiv. Also auf allen Kanälen werden ja Reize gesendet. Sind das die gleichen Effekte, wenn ich Social Media nutze? Weil TikTok als Beispiel, ich scrolle in meinem Stream, also in meinem Feed, ich habe sofort immer neuen Content. Aber da ist es ja nicht so, dass ich so viel gestalte. Aber der Mechanismus ist ähnlich.
Die reale Welt zu verlassen ist der gleiche Mechanismus, nämlich da in irgendwas zu flüchten. Vielleicht nicht im Sinne von, ich habe da Erfolgserlebnisse oder so. Ne? Also ich kriege Dopamin ausgeschüttet, weil ich irgendwie gut bin und weil ich eine Form von Belohnung erlange. Aber um mich mit den realen Problemen des Alltags nicht zu beschäftigen und dadurch mich so ein bisschen rauszubeamen, das ist der gleiche Mechanismus. Okay. Und der ist nicht nur bei ADHS vorhanden, der ist auch bei anderen Erkrankungen als Komorbidität vorhanden. Also wir sehen bei den Jugendlichen häufig, auch bei depressiven Jugendlichen, ängstlichen Jugendlichen, dass die sich also wirklich da in die virtuelle Welt, in die Social-Media-Welt reinflüchten. Und interessanterweise, wenn man sich mit denen unterhält, sagen die hinterher, das tut mir aber gar nicht gut. Aber sie machen es trotzdem und sie machen es auch zu lange. Das wissen sie selber auch. Und nicht nur, weil die Erwachsenen das sagen, sondern weil sie selber auch sagen, boah, also dann bin ich den ganzen Tag am Handy, daran merke ich, okay, mir geht's gerade nicht gut und eigentlich müsste ich was anderes tun.
Das hat natürlich viele Aspekte, genau wie der Kollege sagt. Also der eine Aspekt ist natürlich, wenn man das medizinisch so Richtung Sucht oder Missbrauch anschaut. Der andere Aspekt ist auch der, dass man sagt, naja, vielleicht ist das auch ein Generationsproblem. Der geschätzte Kollege hat hinter sich so einen Fastenflosser als Bild.
Für die Zuhörenden, wir sind per Video miteinander verbunden. Sie hören uns ja nur, aber wir können ins Büro von Alexander Golsarandi gucken. Und da ist eben besagter Quastenflosser, das nur als Hintergrund.
Und im Prinzip sind wir, wie wir hier sprechen, Quastenflosser vom Alter her, digital gesehen. Ja, wir sprechen zum Gutteil über Menschen, die Digital Natives sind. Also die sind geboren, ja, zu einer Zeit, in der es die Technologie schon gab. Ja, es gibt von Douglas Adams, dem Autor von Per Anhalter durch die Galaxis, ein schönes Zitat. Natürlich ist für uns jede Technologie, die es gab, zum Zeitpunkt unserer Geburt. Dann hat er einen zweiten Satz gesagt. Er hat gesagt, integriert werden Technologien, die erfunden werden, bis zum Erreichen unseres dritten Lebensjahrzehnts.
Okay.
Da sind wir natürlich raus zum Teil jetzt. Alle drei. Ja. Und das zum Thema Quastenflosser. Es ist, hat auch einen Generationsaspekt. Und es hat einen Aspekt, wo man sagt, okay, Wir drei jetzt sprechen hier ja auch mehr oder weniger über Social Media miteinander. Und das zeigt ja auch, dazu kann ich gern später noch was sagen, zu den Optionen, der ganzen Möglichkeit, die Social Media bieten und dem sinnvollen Umgang mit Social Media, keine Frage. Aber es ist nicht selbstverständlich für unsere Generation, dass wir das haben. Wenn man sich das vor Augen führt, ist das so, zum Teil finden dann Menschen Gehör, die einfach nativ sind. Also die einfach zum Zeitpunkt der Erfindung dieser Technologie, ja, die sind damit aufgewachsen. Ne? Mhm. Wir nicht. Man kann nicht als Selbstverständlichkeit erachten, dass unsere Generation damit easy umgeht. Und so auch das ärztliche Verständnis da ist. Mhm. Ja, bei Herrn Gold-Golzerati ist die vielleicht da. Bei mir vielleicht auch. Aber bei ganz vielen Menschen nicht. Das heißt, diese jungen Menschen finden schlichtweg kein Gehör. Weder bei, ne, weder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie noch in der Erwachsenenpsychiatrie. Mhm. Ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm.
Ich hatte zuerst gedacht, Christian, du willst darauf hinaus, dass wir eigentlich emotional und so von unserer Genetik her noch quasi von vor wie viel tausend Jahren ausgestattet sind. Und wenn man sich das überlegt, muss man ja sagen, dass die Menschen früher, sobald sie was Neues erfunden haben, das auch nur noch eingesetzt haben, weil das hat ihnen das Leben erleichtert. Mhm. Und im Endeffekt müssen wir sagen, dieses ganze Computergedöns und Internet und Online und keine Ahnung was, ist auch etwas, was uns das Leben erleichtert. KI, also Herr Konkol hat ja gesagt, bis zum dritten Lebensjahrzehnt, dann integriert man noch Dinge. Wir sind kurz über dem dritten Lebensjahrzehnt. Sie sehen das nicht zu Hause, aber wir sind minimal drüber, alle drei. Und KI ist etwas, was mich vor große Herausforderungen stellt, wo ich denke, puh, wie gehe ich damit um? Kann ich das nutzen, ja oder nein? Aber es wird uns und die Generationen, die jetzt kommen, extrem verändern und eine extreme Bereicherung werden, da bin ich mir sogar sicher.
Das sind so viele spannende Aspekte und das aufgreifend, wenn Sie das Generationenthema anbringen. Ich habe in der Anmoderation die Arbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erwähnt. Die haben auf Kinder und Jugendliche geschaut. Das tun die immer. Dann habe ich gesehen durch einen Artikel in der Süddeutschen, auf den komme ich gleich noch, und zu den Möglichkeiten Social Media möchte ich nachher auch noch kommen, aber kurz zu dieser Generationenfrage. Es gibt nämlich eine Studie im Auftrag von der DAK, die ist vom UKE durchgeführt worden, also ich würde jetzt mal behaupten, auch sauber gearbeitet unter Federführung von Professor Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Zentrums für Suchtfragen Kindes- und Jugendalters am UKE. Und die schauen schon seit 2019 immer auf das Medienverhalten von 12- bis 17-Jährigen. Also alle, die jetzt seitdem rausgerutscht sind, werden ersetzt. Da wird aber auch nochmal nachgehorcht, weil die sind natürlich, die damals 17 waren, sind ja nun jetzt deutlich älter und junge Erwachsene, respektive erwachsene Menschen. Und ich habe ein Zitat von ihm, von Herrn Professor Thomasius gelesen. Und er sagt, trotz einiger positiver Entwicklungen bleiben die Prävalenzen problematischer Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen hoch. Und dann schließt er, dass es eben weiteren Bedarf für Interventionen gibt und sich damit weiter auseinanderzusetzen. Mhm. Das gesagt, die Arbeit der BZGA, die Arbeit, die das UKE durchgeführt hat, haben wir also doch nur ein Problem von Kindern und Jugendlichen, respektiven Leuten, die da vielleicht gerade noch als Natives mit reinrutschen. Hat das nur was an der Uniklinik zu tun, in der Abteilung für Kinder und Jugendliche, geistige Gesundheit, Psychiatrie, Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen? Also kann der Dr. Konkol eigentlich sagen, tschüss, Feierabend, Herr Gold-Golzerati übernimmt? Wie ist es?
Also zum einen gab es ja, was ADHS per se angeht, sowieso lange Zeit die Meinung, dass sich das auswächst.
Ja.
Ja, das ist ja auch sehr spät erst überhaupt in die Diagnosemanuale von erwachsenen Patientinnen und Patienten übernommen worden. Und genauso wird das bei allen anderen Entitäten sein. Alles andere, was sich jetzt erschließt, wird zuerst entdeckt von Herrn Gold-Golzerati und dann vom Rest.
Nur von mir.
Ja, selbstverständlich. Also jede Entität kommt zuerst in der Kinder-Jugendpsychiatrie an und dann später erst in der Erwachsenenpsychiatrie. So ist es hier auch. Mhm. Naturgemäß ist es auch so, ohne jemanden in Misskredit bringen zu wollen aus der eigenen Zunft, aber die Kinder-Jugendpsychiater sind deutlich flexibler und sie sind deutlich dynamischer. Ja. Mhm. Und Erwachsenenpsychiater sind per se Menschen, die also Menschen auch, aber Ärzte, die einfach auf Diagnosen abheben, auf fertige Erkrankungen abheben. Und wenn sie sich vor Augen führen, dass eben die ADHS-Besonderheiten genau darauf abheben, genau darum geht es. Es geht darum, dass die Adoleszenz nicht vorbei ist mit dem 18. Lebensjahr, sondern dass es eben bis zum 27., auch in bestimmten Fällen bis zum 30. Lebensjahr weitergehen kann, dass die Hirnreifung halt einfach später, deutlich später erfolgt. Wenn Sie sich das vor Augen führen, macht das Ganze auch Sinn. Und dann ist dann natürlich ganz klar, dass viele Erwachsenenpsychiater da einen sehr distanzierten Blick auf die Dinge haben und für Kinder-Jugendpsychiater das selbstverständlich ist.
Kurz zwischengefragt, spielt das dann bei Ihnen in der Klinik kaum eine Rolle, Herr Dr. Konkol, oder ist das Thema schon präsent?
Ja, natürlich. Also wir haben die tendenziell gereiften Pumuckel bei uns. Ja, und die Hans Kuck in die Luft etc. Und also diese ganzen liebenswerten Menschen, die einfach eine verlängerte Adoleszenz haben. Wir haben tatsächlich auch eine eigene Adoleszenzstation. Und bei uns ist es so, dass die Adoleszenz bis zum 30. Lebensjahr geht, gemäß Konsensusempfehlung bis zum 27. Aber kurz und gut, es spielt eine große Rolle bei uns. Also ich sehe einen direkten Übertrag natürlich mit einer Transienzproblematik dazu. Also das ist ganz klar, dass es ja diese Schwellen gibt, Transitionsschwellen beim Erreichen des Erwachsenenalters und dann später auch beim Eintritt ins Senium. Das heißt, nicht alle Patientinnen und Patienten, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gesehen werden, kommen bei uns an. Ja, ja. Das ist ja auch gut so. Ja. Aber es ist ein großer Anteil von jungen Erwachsenen, die bei uns ankommen und die entsprechenden Symptomatiken zeigen und auch die angesprochenen Problematiken zeigen. Also das ist hochrelevant bei uns. Es ist wirklich ein sehr fudroyantes und verbreitetes Problem, das nicht immer ein Problem ist. Das ist eine Medaille mit zwei Seiten.
Ja, wir glauben ja immer, die Jugendlichen, die viel zu viel gamen und so, die hätten keine sozialen Erfahrungen, keine sozialen Kontakte, dadurch keine Erfahrungen und würden quasi im sozialen Leben überhaupt nicht klarkommen. Wir haben mittlerweile seit Pandemie auch die Station mit WLAN ausgestattet und so, also dürfen die dann da ins Internet. Aber wir versuchen sie natürlich ein bisschen auch zu schützen, dass die nicht untereinander Fotos machen und das bei TikTok hochladen und sagen, guck mal, wer hier in der Klapse ist und so. So. Und interessanterweise finden die das total spannend, mit anderen Jugendlichen zusammen zu sein. Also ein Wirkeffekt unserer stationären Behandlung ist, die sind zusammen. Und das kriegen die hin. Und da sind die nicht ungeschickt oder sowas, sondern die tun sich sehr schnell zusammen, die können sehr schnell sich austauschen darüber, dass sie ja ähnliche Schwierigkeiten haben und aus ähnlichem Grund im gleichen Boot sitzen und so weiter. Und das schaffen die doch alle. Also, es gibt natürlich einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die es nicht gut hinkriegen. Die wirklich diese so-called Nerds sind. So. Aber die meisten, auch die meisten, die sich sozial zurückziehen und irgendwie eher mit Online-Social-Media-Spielen, wie auch immer, zu tun haben, kriegen das hin, sich mit den anderen Jugendlichen zusammenzutun, wenn sie die Möglichkeit haben.
Dann eine Frage direkt daran anschließend in Richtung Pädiatrie. Ich habe eben von dem Artikel aus der Süddeutschen gesprochen, der sich auf diese Studie, die Arbeit der DRK, bezog. Und die Autorin schrieb, das war ein Meinungsartikel, die Überschrift war, wer zu jung ist für Wodka, der ist auch zu jung für TikTok. Und hat dann ausführlich eingeführt, das können wir jetzt in dem Podcast heute gar nicht in der Tiefe machen, welche Gefahren das Netz auch mit sich bringt. Sie haben es gerade ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dann werden Fotos gepostet und damit passiert dann irgendwas. Aber würden Sie das unterschreiben? Müssen wir auch bei der Internetnutzung darüber nachdenken, wie beim Alkohol, Etiketten auf verschiedene Dinger zu machen? Oder also wie würden Sie diese Überschrift kommentieren?
Ja, also Warnhinweis bei TikTok ist natürlich schwierig, ne? Aber eine Sensibilität in unserer Gesellschaft dafür zu erlangen, dass bestimmte Dinge in bestimmten Altersklassen nicht sinnvoll sind, das macht bestimmt Sinn. Und ich finde auch, dass sowohl Medien, Social Media und so weiter, sich im Internet bewegen, wie man auch Nachrichten bewertet und so weiter, das sollte Schulfach werden. Auf alle Fälle. Also wenn, ich habe das eben mit der KI gesagt, wir Jugendliche heutzutage sind so viel mit Online und so weiter beschäftigt, weil sie es auch müssen, ne, weil das auch etwas ist, was unser Leben ausmacht. Das können wir nicht aussparen. dass die natürlich auch den Umgang damit lernen sollten. Mhm. Und wir Erwachsenen sollten das auch. Jetzt sind Herr Konkol und ich kurz über 30. Ich wiederhole den Witz nochmal. Wir müssen das vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, aber eigentlich sollten wir uns auch damit auseinandersetzen. Aber die Jugendlichen heutzutage müssen nicht nur lernen, wie mache ich Präsentationen, wie gestalte ich Präsentationen mit dem Computer, sondern auch, wie kann ich Fake News erkennen, wie kann ich wahre News gut rausfiltern, wie viel Quellen nehme ich überhaupt, um News irgendwie gut zu beurteilen, was sind die Gefahren von Social Media, was ist aber auch vielleicht der Vorteil von Social Media, wie nutze ich KI und so weiter und so fort.
Wie stellt das denn dann Betroffene mit einem ADS nochmal vor eine zusätzliche Herausforderung, weil das ist ja letztlich Medienkompetenz, die auch Eltern erlernen müssen, die NutzerInnen selber erlernen müssen, und das im ADS-Kontext, würden Sie sagen, da muss man nochmal anders drauf fokussieren aus Ihrer beiden Perspektive, oder gilt das einfach grundsätzlich für das Thema Mediennutzung?
Ich würde sagen, erstmal grundsätzlich. Und ich könnte mir fast eher vorstellen, dass ADHS-Betroffene an der Stelle auch einen kleinen Vorteil haben, weil die natürlich damit viel natürlicher umgehen mit Social Media, mit Spielen oder wie auch immer, und vielleicht auch dann ihre Erfahrungen schon mit einfließen lassen können.
Überhaupt die digitale Revolution, deren Zeuge wir ja gerade alle werden, das beginnt ja gerade erst, ne? Dass es gleichzeitig die größte Gefahr sein kann, aber auch die größte Chance sein könnte. Gerade im Hinblick auf ADHSler, wie der Kollege auch sagt, weil das einfach, wenn Sie KI zu nutzen wissen, dann ist das einfach ein Geschenk für ADHSler, die es ja schon deutlich länger gibt. Ja, die ADHSler gibt es so lange wie Menschen, wie es Menschen gibt wahrscheinlich. Ja, das ist das größte Geschenk, das es jemals gab. An ADHSler. Kann es sein?
Eigentlich, das kommt mir jetzt so in den Kopf, es wäre spannend, mal eine Studie zu machen, ob ADHS-Betroffene, die jetzt in so eine pathologische Mediennutzung gehen, ob die dadurch eigentlich weniger Gefahr laufen, Cannabis zu nutzen. Weil das, was der Herr Konkol gerade gesagt hat, ADHSler gab es auch schon vor dem ganzen Internet-Gedöns. Ja. So, ne? Also die haben sich damals anders irgendwie Abhilfe verschafft. Und das wäre ja interessant, ob das quasi protektiv ist gegenüber Cannabiskonsum. Weil Cannabiskonsum zum Beispiel und bestimmte Spiele funktioniert nicht gut. Das reguliert einen runter, aber bei den Spielen muss ich hoch alert sein und die ganze Zeit dabei sein. Also das geht nicht gut einher. Vielleicht ist es auch ein protektiver Faktor. Das müsste man sich mal angucken.
In dem Kontext, wir haben über DIGAs im Podcast schon gesprochen, und da bin ich jetzt so ein bisschen bei dem Thema, bei den Chancen. Und Herr Konkol, Sie haben ja eben auch gesagt, was Social Media auch alles kann. Im Social Media ist ADHS auch wahnsinnig präsent, Leute geben Tipps. Unser Podcast ist quasi, Sie haben es auch schon gesagt, quasi Social Media. Ohne das Netz gäbe es uns gar nicht, diese Form der Distribution. Heißt, auch wenn ich betroffen bin, oder andersrum, heißt das, wenn ich jetzt betroffen wäre und bin abhängig in irgendeiner Form von diesem Medium, kann ich trotzdem die positiven Teile nutzen, oder muss ich erstmal abstinent sein?
Ich bin unbedingt dafür, dass man diese medialen Apps und was es gibt nutzt. Aus dem Grund, dass die ADHS-Betroffenen, die auch vielleicht eine Computeraffinität oder Online-Affinität haben, überhaupt keine Hemmung haben, diese Apps oder diese Möglichkeiten auch zu integrieren. Und die hätten, glaube ich, eher, wenn wir jetzt so mit ganz klassischen Mitteln kommen und einem Zettel, den sie ausfüllen sollen, wie das in der klassischen Verhaltenstherapie wäre, hätten die, glaube ich, eher Schwierigkeiten als mit den modernen Medien. Und an der Stelle muss ich auch mal sagen, so gut sind die DIGAs auch nicht gestaltet, als dass man davon jetzt wieder in eine Abhängigkeit geraten würde. Also die Gefahr besteht eigentlich nicht, ne? Sondern eher als, es ist ein Tool, wo die keine Sorge haben, das zu nutzen, das in ihren Alltag zu integrieren, aber es ist nicht so gefährlich, als dass man davon abhängig werden könnte.
Ein Spiel oder sowas hat ja einen Suchtcharakter, aber eine DIGA, damit muss ich mich ja schon, die kann ja auch nerven, weil ich mich damit auseinandersetzen muss, und die verlangt ja was von mir, wenn ich das richtig sehe. Deshalb nutzt sie natürlich auch. Also das ist ja eine aktive Auseinandersetzung. Das kann ja auch im besten Falle eine positive Anstrengung sein mit einem guten Ziel. So in etwa, ja.
Ja, voll. Aber es läuft halt keiner Gefahr, sich irgendwie noch eine Stunde länger damit auseinanderzusetzen, weil wenn man das einmal für den Tag erreicht hat, was man da machen musste, dann ist auch gut,
ne? Das ist wie bei Medikamenten auch, ne? Also eine DIGA ist ja zu vergleichen mit einem Medikament. Am Ende des Tages, das ist eine Anwendung, die ist beim BfArM registriert, die kann verschrieben werden, Und naturgemäß sollte die keinen Suchtcharakter mit sich bringen.
Bleiben wir nochmal bei der Praxis, weil Digas werden verschrieben. Sie haben eben schon die ICD-11 erwähnt. Da gibt's ja jetzt die Gaming Disorder. Vielleicht als ganz einfache Einordnung für unsere Zuhörenden, die sich da nicht so auskennen. Das ist eine international anerkannte Klassifikation, die man nutzt. Also da werden fortlaufende Ziffern kommen. Im Moment ist es die 10er, es gibt schon die 11er, die wird dann implementiert. Und internationalen Kodex für die Kodierungen von Erkrankungen, damit man das im Abrechnungssystem erfassen kann und alle wissen, worüber man redet. Ich hoffe, ich habe es jetzt in der Kürze einigermaßen richtig erklärt. Und jetzt gibt es ja seit der ICD-11 das Gaming Disorder. Ich glaube, das ist dann bei abnorme Gewohnheiten und Störungen, ich lese das gerade ab, der Impulskontrolle. Und da ist es eben ein Unterpunkt. Und das haben Sie eben auch schon gesagt, es geht nicht um das Glücksspiel, sondern das Computerspiel. Das ist ja nochmal ein Unterschied, wo ich mit Geld spiele und an so einem Automaten sitze. Was hat denn jetzt so eine ICD-Änderung, dass wir das jetzt kodieren können in der Praxis, für eine Relevanz? Also hat es eine Relevanz für die Praxis und wenn ja, welche?
Also definitiv hat es eine Relevanz, weil erstens können wir Erkrankungen diagnostizieren und dann darüber natürlich auch abrechnen. Ne? Also das heißt, die Krankenkassen sind auch in der Pflicht, diese Erkrankungen dann, dass wir die behandeln können. Das zweite und fast wichtigere ist, dass eine Diagnose eine Erkrankung international erforschbar macht. Und das ist im Moment noch ein Riesenproblem, weil es die Diagnose ja so noch gar nicht gibt im ICD-10, sind die ganzen Forschungsergebnisse, die wir haben, auch häufig sehr schwammig und angreifbar. Weil man nicht genau weiß, auf was haben die sich jetzt genau bezogen, haben die sich so eine Hilfskonstruktion genommen, haben die stoffgebundenen Süchte mit dem Glücksspiel, was ich eben schon mal gesagt habe, zusammengetan, oder wie ist es klar definiert, wie sie die Erkrankung definieren, um die auch zu erforschen. Also es gibt zwei Vorteile, die Behandelbarkeit und die Erforschbarkeit.
Ja, spannend, dass Sie das sagen. Das habe ich auch bei PubMed, habe ich mal geschaut, was gibt's für Studien. Und da war häufig eben genau das der Konsens oder ein Fazit, dass man sagt, mit diesem Mediensucht, mit diesem Begriff wird man dem nicht gerecht. Wenn wir schauen auf den Zusammenhang, eben eine Abhängigkeit von irgendwas, was jetzt mit Internet zu tun hat und einer psychischen Erkrankung, dann ist dieser Begriff viel zu schwammig. Und das haben Sie ja eben auch schon gesagt, dass wir da auf dem Weg sind. Und vielleicht ist Gaming Disorder die erste klar kodierte Indikation und wer weiß, was dann noch kommt. Wir werden da ja reinwachsen.
Ja, das wird sich verändern im Laufe der Zeit. Das wird wahrscheinlich irgendwann auch ein Spektrum werden, weil im Endeffekt alle psychischen Erkrankungen eine Art Spektrum haben und nicht nur eine definierte Erkrankung sind. Also das wird noch spannend in Zukunft, na klar. Und wir sind ja mit dem ganzen, also jetzt sage ich mal Online-Internet, sind wir ja noch nicht am Ende. Ne? Das wird sich ja auch weiterentwickeln. Also werden sich auch die Schwierigkeiten damit weiterentwickeln.
Was mache ich denn jetzt therapeutisch? Ich habe jemanden, der ist mit ADHS. Also ich weiß, der ist ADHS diagnostiziert. Und jetzt ahne ich, da passiert irgendwas. Der daddelt wie verrückt. Der ist nur noch bei Social Media. Ich weiß es nicht. Denken wir uns was aus. Wie gehe ich therapeutisch jetzt vor, wenn ich dann bei jemandem jetzt nach ICD-11 eine Gaming Disorder festgestellt habe? Ganz konkret.
Es ist ein Problem, muss man ganz klar sagen. Weil bei den stoffgebundenen Süchten würde man natürlich so herangehen und sagen, haha, du musst den Stoff weglassen. Ne? Dann gibt's am Anfang eine Phase, wo es dir schlecht geht. Das können wir versuchen, mit Medikamenten irgendwie auszugleichen. Und dann darfst du halt nie wieder den Stoff konsumieren. Dann wirst du abstinent sein und das ist gut. Wir können vom Internet und all den Dingen nicht mehr abstinent sein. Das geht nicht. Also wenn wir versuchen würden, eine Abstinenz zu erreichen, dann kann man nichts mehr einkaufen. Bargeld ist ja gar nicht mehr aktuell. Ne? Also in Zukunft wird es kein Bargeld mehr geben. Das heißt, wenn man kein Handy mehr hat, mit dem man irgendwie auf das Abrechengerät das halten kann, wird man nicht mehr bezahlen können. Also wir können niemanden dahingehend therapieren, dass er eine Abstinenz von Internet oder wie auch immer erreicht. Dementsprechend müssen wir das in die Behandlung mit reinnehmen. Und da hat die Verhaltenstherapie eigentlich ganz gute Konzepte, sich selber zu regulieren, um eine Kontrolle über das zu bekommen. Weil das Problem ist ja der Kontrollverlust. Ich habe nicht mehr die Kontrolle über meinen Medienkonsum. Und dass man da wieder Kontrolle erlangt. Das, dementsprechend ist unsere Behandlung auch eine andere. Natürlich, wenn die extrem betroffen sind, die Jugendlichen, sind gar nicht so viele, dass die bei uns stationär behandelt werden müssen. So. Aber die Jugendlichen, die wir stationär aufnehmen, die werden natürlich extrem eingeschränkt in ihrem Medienkonsum. Und wir versuchen aber nie hinzugehen und zu sagen, du darfst es gar nicht mehr nutzen. Sondern eher, wie kriegst du das hin, das gut zu nutzen und auch wieder die Kontrolle zu haben, dass du nach einer bestimmten Zeit aufhören kannst.
Wir sind tatsächlich so aufgestellt, wie der Kollege schon angedeutet hat, dass wir verhaltenstherapeutisch daran gehen, von der Ausrichtung her. Natürlich ist es so, dass zum einen bei uns, die Leute sind ja alle mündig. Ja, das heißt, die haben auch ein Recht darauf, ihr Handy zu haben, ihr ein Recht darauf, auch im Internet zu sein. Natürlich haben die zum Teil auch dann ein Recht darauf, ihren Hobbys oder Leidenschaften nachzugehen. Gleichzeitig ist es so, dass wir aber verhaltenstherapeutisch, wir haben extra Schemata dafür kreiert, um so ein bisschen mit der Zeit zu gehen und um die Verhaltenstherapie so ein bisschen zukunftsfähig zu machen, haben wir mit den Patientinnen und Patienten so bestimmte Regeln auch besprochen. Also wir haben gesagt, dass beispielsweise vor der Nutzung, das ist die entscheidende Zeit. Also vor der Nutzung müssen die sich Limits setzen. Also sie müssen, das wirst du aber kennen, Alex, das wird bei euch genau das Gleiche sein. Also sie müssen sich klare Limits setzen. Wie lange nutze ich das Medium? Welche sind meine Ziele? Welche sind meine Erwartungen? Die kriegen dann auch Timer gesetzt dafür, wann die das Medium nutzen können, für wie lange Zeit. Und das sind sogenannte, also klinisch nennt man das Exklusivzeiten. Mhm. Also die werden dann nicht gestört. Aber das ist ans Limit gebunden, ganz klar. Das ist ähnlich wie im Kinder-Jugendbereich. Ja, wer das sicherlich gut kennen. Und das Entscheidende ist einfach, dass das Validieren der Erfahrungen, die die Patientinnen und Patienten gemacht haben, außerhalb eines digitalen Mediums erfolgt. Hochwichtig. Ganz entscheidend wird von vielen Menschen gar nicht, von vielen Professionellen auch gar nicht genannt. Das Entscheidende ist, das Validieren erfolgt in dem realen Leben. Also man kann natürlich sich auch online validieren lassen, also sich Verhalten spiegeln lassen als korrekt, als adäquat, als nicht adäquat, als okay, als nicht okay, spiegeln lassen, einordnen lassen. Das kann man machen lassen, aber das Entscheidende ist Validieren außerhalb der Online-Welt. Okay. Ja, das sind solche basalen Regeln. Dazu kommt natürlich, dass die Peer-to-Peer-Effekte, das hat der Kollege schon angedeutet, die werden immer wichtiger. Das heißt, wir sind nicht in dem Bereich, wo wir sagen können, ist doch egal, komm, du bist doch jung und ich bin alt und ich weiß nicht genau, wie deine Sachen funktionieren. Nee, einerseits sind wir da gefordert, dass wir uns eindenken und dass wir uns überlegen, okay, was bewegt die jungen Menschen? Und andererseits ist es so, wir müssen die Peer-to-Peer-Effekte mit in die Therapie einbinden. Deswegen sind diese jungen Erwachsenenstationen sehr, sehr wichtig, wo die Menschen sich untereinander schon kurz schließen. Also die kennen sich auch gut teil untereinander. Und die übersetzen sich das auch in den eigenen Sprachkodex, was für uns häufig schwierig ist.
Ja, Sie sehen das nicht, aber ich nicke die ganze Zeit dem Kollegen Konkohl zu. Also und bin voll einverstanden.
Sie haben gerade was Spannendes gesagt, Herr Dr. Goldgosserandi. Wie wir therapeutisch vorgehen. Und ich musste an die Ausgabe denken, die ich mit Felix Betzler aufnehmen durfte aus Berlin. Dort auch die Arbeitsgruppe Recreational Drugs leitet er an der Charité. Und da haben wir über Substanzmissbrauch gesprochen. Da hat er gesagt, dass es eigentlich für die Initiierung der Therapie geht eher hin und auch Zahlen zeigen, dass wir auch medikamentös therapieren dürfen, selbst wenn die Betroffenen noch nicht abstinent sind, weil die Abstinenz dann leichter gelingen kann. Das leuchtet ja irgendwie auch ein. Er hat aber noch was gesagt, nämlich, dass es einen hohen Anteil, unterschiedliche Zahlen, da gibt es glaube ich ein Fünftel oder bis zu einem Viertel, suchterkrankter Menschen eine Prävalenz fürs ADHS haben. Ein noch nicht diagnostiziertes, nicht eine Prävalenz, sondern die haben ein noch nicht diagnostiziertes ADHS. Ist das anzunehmen, dass wir das bei Mediensucht auch haben? Also dass es auch so den Umkehrschluss gibt, weil das ADHS mit Sucht korreliert, dass wir das eben auch umkehrschließend rausfinden können?
Ich finde ja. Also ich glaube, dass wir einen hohen Anteil von Jugendlichen, die eine in irgendeiner gearteten Form Mediensucht haben, dass die auch ein ADHS haben. Mhm. Ich habe eben schon was Depressives und auch was Angstgestörtes erwähnt. Also alles, was wo es ein Vorteil ist, sich sozial auch zurückzuziehen. Naja, Vorteil ist
in Anführungsstrichen.
Ja. Genau. Oder wo es eine Begleiterscheinung ist, sich sozial zurückzuziehen. führt dazu oder kann dazu führen, dass man vermehrten Medienkonsum hat. Und die wechseln auch, ne? Also Angsterkrankte haben dann, die gucken 2 Stunden TikTok, wenn die morgens aufstehen und es nicht schaffen, zur Schule zu gehen. Dann ist denen da langweilig, dann gucken sie 2 Stunden YouTube, dann gucken die Netflix leer, ja, und so, ne? Ja. Und dann fangen sie wieder bei TikTok an. Also das gibt es. Ich glaube, dass eine Medienabhängigkeit im jugendlichen Alter, ich denke, Herr Konkohl wird das fürs Erwachsenenalter ähnlich bestätigen, immer mit einer anderen psychiatrischen Erkrankung einhergeht, dass das nicht alleine auftaucht und dass ein hoher Prozentsatz ADHS betroffen ist.
Ja, ganz klar.
Was leite ich daraus ab für die Praxis? Vielleicht auch so als große abschließende Frage. Was wären Dinge, wo Sie sagen, in diesem Kontext, Herr Dr. Konkohl, Sie haben ja eben schon was gesagt, was die Validierung angeht, im analogen Raum, im echten Leben, was Ihnen wichtig wäre, auch vielleicht für KollegInnen in der Niederlassung, die jetzt das Gefühl haben, da ist jemand mit einer Medienabhängigkeit, in welcher Facette jetzt auch immer, was wäre Ihnen wichtig als Take-Home-Message? Ja, wir können ja auch nochmal gucken, ob es da noch einzelne Dinge gibt, die wir vielleicht auch nochmal ein bisschen aufbrechen müssen, aber mal so ganz grundsätzlich.
Ja, Herr Konkohl hat das ja eben schon gesagt, das taucht ja häufig erst bei uns auf und dann mit einer Latenz irgendwann in der im Erwachsenenbereich. Also gehen wir jetzt mal davon aus, man hat eine pädiatrische Praxis, vielleicht sogar, jetzt wird es ein bisschen gemein, auch noch dörflich oder so, um das nochmal zuzuspitzen. So, man ist die alleinversorgende Person für ein größeres Umfeld, hat da kein großes, gutes Netz, was irgendwie vielleicht noch mit Kinder- und JugendpsychiaterInnen irgendwie zusammenhängt. Mhm. So. Und jetzt wird einem eine jugendliche Person vorgestellt, vielleicht von den Eltern, die sagen, ne, also wir kriegen das alles gar nicht mehr hin. Wenn wir abends sagen, du sollst bitte ausschalten, dann macht der oder die das gar nicht. Und dann sitzt der da die ganze Nacht da dran und am nächsten Morgen geht er oder sie nicht zur Schule und so weiter. Mhm. So, ne? Also so eine klassische Entwicklung von einer Abhängigkeit. Und dann würde man natürlich da hellhörig werden und das ausreichend und gut explorieren und würde vielleicht, wenn man das zeitlich überhaupt leisten kann, auch gucken, steckt noch etwas anderes dahinter? Mhm. Also ob das jetzt ein ADHS ist oder ich habe eben noch 2 andere psychiatrische Erkrankungen erwähnt, aber es gibt noch viel, viel mehr, die damit zusammenhängen könnten. Es gibt auch welche, die damit nicht gut zusammenhängen. Also zum Beispiel eine Anorexie, die hängt nicht gut mit einer Mediensucht unbedingt zusammen. So. Ein Autismus vielleicht wiederum schon, weil auch die flüchten sich manchmal in bestimmte Welten. Aber ich will das jetzt nicht zu weit ausweiten. Und dann würde man natürlich den Eltern empfehlen, holen Sie sich an der Stelle Hilfe, wo sie auch quasi hin müssen. Das ist ein bisschen wie wenn jemand uns vorgestellt wird, der Cannabis konsumiert und ein ADHS hat. Wenn ich das ADHS nicht gut behandelt bekomme, werde ich die Cannabis-Abhängigkeit auch nicht gut behandelt bekommen.
Also hinsehen und dann auch kanalisieren, ermutigen, da dann auch die richtige Fachperson anzusprechen. Herr Dr. Konkohl, Sie haben ja eben auch noch gesagt, Chancen von Social Media. Wenn Sie auf das schauen, was wir besprochen haben, was wäre Ihnen wichtig?
Es ist im Erwachsenenalter so, dass die Anforderungen der Umgebung, sprich Richtung Fremdbestimmung, ja, das nimmt zu mit dem Lebensalter, egal ob wir das so wahrhaben wollen oder nicht. Und das ist ein Problem für ADHSler. Wir befinden uns jetzt im Erwachsenenalter, und das widerspricht der Natur des ADHSlers, sich fremdbestimmen zu lassen. Also das mögen die gar nicht, ja. Ich meine, gut, wer mag das schon, aber es ist bei ADHSler so ein roter Knopf. Ja? Und vor dem Hintergrund sagt man eigentlich, das sagen die führenden Köpfe in Deutschland regelmäßig, die sagen, das Entscheidende ist im Erwachsenenalter einerseits, welchen Ärger kann ADHS machen im Erwachsenenalter? Ja, und das ist eine Menge Ärger. Der ADHS wirkt wie eine Art Füllhorn für das Sammeln von psychiatrisch relevanten Erkrankungen über die Lebenszeit. Das ist auch anerkannt. Mhm. Die zweite Sache ist die Frage einfach, wer hat die Kontrolle? Ist ADHS oder ich? Und je älter ich werde, umso wichtiger ist es, dass die ADHS-Patientinnen und Patienten die Kontrolle übernehmen und dass nicht die ADHS-Problematik, und sie wird dann genau dann mit dem Übernehmen der Kontrolle zur Problematik, die hat ja auch viele Stärken, ja, aber diese Problematik, wenn die Kontrolle hat, dann kommt es immer zu mehr Problemen. Ja, das ist einfach das Ding. Das heißt, eigentlich ist das Wichtige, ist Chaos gibt es bei ADHS-Betroffenen im Erwachsenenalter in dem Maß, in dem sie nicht die Regie selbst übernehmen. Denn genau dabei wollen wir ihnen helfen. Also wir wollen ihnen helfen, selbst wieder das Ruder in die Hand zu nehmen und ihr Leben zu steuern. Und dann können die auch die Vorteile des ADS nutzen.
Das ist ja auch so eine Conclusio, die ich im Podcast auch schon mal gehört habe, aber das ist ja genau die Chance. Ist natürlich eine Anstrengung hinter, Sie haben es gesagt, diese erste Hürde muss man gehen, weil Sie können ja jetzt auch nicht zu allen Menschen in Deutschland nach Hause fahren und sagen, hier, sondern man muss vielleicht die ein oder andere Anstrengung gehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Absolut.
Ich habe eingangs gesagt, ich habe viele Fragen und muss ehrlicherweise sagen, ich habe immer noch ganz viele Fragen, merke aber einfach, wie komplex dieses Thema auch ist, weil, und das habe ich auch mitgenommen, Herr Goldgosserani, Sie haben es gesagt, wir werden das nicht mehr loskriegen. Also wir werden ja jetzt nicht sagen, komm, dann machen wir ohne Internet, ne, diese banalen Dinge. Ich habe eben an mich gedacht, wann habe ich mir das letzte Mal mit Bargeld einen Fahrschein gekauft oder so? Ne? Also ganz banale Dinge. Aber ich finde, wir haben, sage ich jetzt mal ganz uneitel, einen sehr guten Start, einen sehr guten Einblick in diese komplexe Problematik gegeben. Und ich bin total dankbar, dass Sie beide das mit uns hier gemacht haben für die Zuhörenden. Und ich hoffe, dass wir so einige Punkte klären und ansprechen konnten. Also vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.